Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
Also Kimi, ich muss ja sagen, ich war nervös, dass wir bei unserem Live-Podcast da alleine sitzen. Und jetzt ging das super, super schnell und war einfach ausverkauft. Ich muss sagen, das war für mich letzte Woche so eins meiner größten Highlights.
Ja, ich habe... Da haben wir sehr ähnlich gedacht. Ich habe davor nämlich auch gedacht, oh Gott, wer kauft, also wer holt sich jetzt Tickets und so. Und dann habe ich irgendwann den Screenshot gesehen, dass die einfach schon komplett weg sind. Voll schön. Also ich habe mich auch sehr, sehr gefreut. Ich hätte es nicht gedacht, muss ich zugeben, dass es so schnell geht, aber ich habe mich auch sehr gefreut.
Ja, da müssen wir natürlich auch was Gutes bieten. Der Druck steigt. Nein, ich freue mich drauf.
Das habe ich mir dann nämlich auch gedacht, ja. Jetzt müssen wir halt auch liefern. Aber das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Ich bin sehr gespannt. Also ich habe sowas noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, so Live-Podcasts und so. Bin ich noch sehr unerfahren. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das richtig schön wird. Mal schauen.
Ja, ich habe das auch ein, zwei Mal gemacht. Also wirklich. Und auch nie die, also ich war nie die Person, die die Verantwortung mit dafür trägt. Weißt du, das ist auch nochmal leichter, finde ich, wenn man einfach eine Gästin ist, als wenn man Host ist. Deswegen, aber wir werden das gut machen. Und ich habe gesehen, dass uns auch viele geschrieben haben, dass sie auf der Arbeit waren und traurig waren, dass sie keine Tickets bekommen haben. Wir schauen gerade, ob wir noch irgendwo einen Restkontingent freikriegen, noch ein bisschen mehr Platz. Schaut auf jeden Fall immer mal auf unserem Kanal vorbei. Wenn, gibt es da ein Update, wenn es nochmal ein paar freie Tickets gibt.
Wir sollten einfach das nächste Mal in irgendeine größere Arena.
Genau, Arena, direkt.
Ja, Höhenmeter pro Kilometer in der Olympiahalle oder irgendwie sowas. Irgendwann passiert das noch.
Gut, bist du gar nicht größenwahnsinnig.
Ja, nee, aber ich bin sehr gespannt. Also das wird auf jeden Fall, ja, aufregend, schön. Ida, wie geht's dir denn?
Mir geht's soweit gut. Ich habe eine gute Trainingswoche hinter mir. Sonst ist auch wirklich nicht viel passiert. Ja, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht so viel zu berichten. Wie geht's dir? Du bist auf Mallorca.
Ich bin auf Mallorca, aber so dieses, das ist ja jetzt quasi die zweite Woche in Folge, wo so ein bisschen war, ja, ich habe viel trainiert, viel mehr ist nicht passiert. Seid ihr denn schon so ganz allmählich im Runterfahren des Volumens, jetzt wo es so ein bisschen aufs Rennen zugeht oder noch nicht?
Ich glaube, ab morgen, weil heute habe ich auf jeden Fall noch drei Sachen draufstehen. Ich habe heute noch ein Hitzetraining am Laufband, 2 Stunden auf dem Stairmaster, auch wieder mit Gewichten, was ich gar nicht cool finde. Und noch ein Krafttraining unten in der Base. Deswegen heute ist auf jeden Fall noch nichts mit runterfahren. Aber ich glaube, ab morgen, ab Mittwoch so ein bisschen wird es etwas weniger, dass da nur noch eine Einheit ist, nur noch der Dauerlauf maximal 2 Stunden ist. Und ich freue mich schon auch drauf, muss ich gestehen. Ich glaube, wenn es dann soweit ist, ist es auch recht schnell so, dass es kribbelt und man sich so fühlt, als wenn alles zurückfährt. Aber im Augenblick denke ich, es muss jetzt auch ein bisschen weniger werden.
Ja. Aber Ida, tatsächlich, bevor ich jetzt antworte auf die Frage, meine Einstiegsfrage passt da eigentlich ganz gut dazu. Darf ich sie kurz in den Raum werfen?
Klar.
Okay. Also, und zwar reden wir jetzt gerade über Training, über deine vielen Trainingsstunden und so eben, was du gesagt hast, auch Einheiten wie die Gewichtsweste auf dem Stairmaster etc. Und meine Frage wäre, wann wird aus Motivation Disziplin und wann ist es vielleicht auch das Gegenteil?
Ah, die ist ja richtig schwer. Ich habe schon, letzte Woche habe ich irgendwo gelesen, bei irgendeinem Sportler war das, glaube ich, dass irgendwie dadurch, dass man das halt als Leistungssport macht, das nicht mehr viel mit Motivation zu tun hat, sondern einfach so zum Tag dazu gehört, wie das Aufstehen, wie das Essen, wie, halt Sachen, die gemacht werden müssen und man sich das gar nicht mehr fragt, bin ich heute motiviert oder nicht. Und das konnte ich schon sehr gut nachfühlen, weil es ist nicht so, dass ich morgens aufwache und denke, ach, heute bin ich unmotiviert, hoffentlich wird das besser bis zum Training, sondern ich denke schon einfach, das ist das Training und das muss gemacht werden, was dann sicher mehr Disziplin ist. Aber ja, ich bin schon auch motiviert währenddessen. Also es ist nicht so, dass ich denke, es fällt mir so schwer, Energie dafür zu finden. Es ist mehr, ja, ich habe mich jetzt ein bisschen schwer getan mit der Verschiebung von den Rennen, sodass so ein bisschen diese Vorfreude minimiert war. Und natürlich trainiert es sich immer leichter, wenn man große Vorfreude hat, wenn man Ziele unmittelbar vor der Tür hat, wo man daraufhin trainiert. Aber sonst muss ich schon sagen, dass ich mich gar nicht wirklich frage, bin ich motiviert, sondern es ist wahrscheinlich eher die Disziplin, die dieser Beruf, der es ja dann ist, mit sich bringt. Wie würdest du es beantworten?
Also ich gehe auch so in diese Kerbe rein, weil man wird das ja schon oft gefragt, bist du überhaupt noch motiviert? Wo nimmst du die Motivation her, jeden Tag zu laufen und so? Und ich glaube tatsächlich, dass dann irgendwann, so unromantisch das dann vielleicht klingen mag, so ein bisschen dieser Alltag von dem Job einkehrt. Das ist dann wie so ein, ich öffne meinen Trainingsplan, ich sehe eine Einheit und die mache ich dann halt. Ob ich jetzt motiviert bin oder nicht, diese Frage stellt sich tatsächlich gar nicht mehr so richtig, sondern, also klar, ist es einfacher und schöner, wenn man motiviert ist. Aber selbst wenn das nicht so ist, dann mache ich es halt trotzdem, weil es halt einfach irgendwie gemacht werden muss. Und ich glaube, so ganz normal ist es ja in jedem Job. Und deswegen so ein bisschen würde ich es tatsächlich auch beantworten. Es gibt aber schon auch, weil das gehört ja auch zu der Frage dazu, so diese Momente, wo man losläuft und eigentlich hat man gar keinen Bock. Und dann ist es so ein bisschen dieses Disziplinierte, okay, es muss halt jetzt. Und dann passiert es aber schon manchmal, dass es irgendwie dann unerwartet cool ist, sich unerwartet gut anfühlt, was auch immer, man einen neuen Gipfel bezwingt. Und dann kann aus diesem, es muss halt jetzt sein, auf einmal ein motiviertes, tolles Erlebnis daraus werden. Und deswegen kann sich das ja auch umdrehen. Kennst du das auch?
Ja, also zumindest kenne ich das so, dass ich gerade letzte Woche, wenn ich als zweite Einheit mal was Optionales drinstehen habe, entweder frei machen oder eine lockere Einheit machen. Und da wird mich dann aber schon immer so, ja, ich möchte jetzt aber laufen gehen. Da denke ich dann mir schon, sobald ich unterwegs bin, ich hätte heute gar nicht gemusst. Das ist einfach nur, weil ich gerne will. Oder jetzt am Nachmittag hätte ich gar nicht gemusst. Und das ist ja dann schon eher aus Motivation und mehr, weil ich mich dann wirklich darauf freue, okay, das ist jetzt so ein bisschen mir freigestellt, ob ich das mache. Das heißt, ich kann so ein bisschen schauen, wo ich hinlaufe, ob ich gemütlicher laufe. Das gibt mir dann ein klitzekleines bisschen mehr Freiheit und schon habe ich viel, viel mehr Motivation und Freude. Weißt du, einfach weil es halt ein bisschen Abwechslung ist zum restlichen Trainingsalltag. Aber ich glaube auch sonst, das, was du gerade gesagt hast, ist ja sehr vergleichbar mit einem normalen Job. Man freut sich auf gewisse Meetings, man hat Respekt vor gewissen Meetings und Vorträgen und die können sich trotzdem als dann ganz toll entpuppen und man denkt danach, wieso hatte ich davor so Respekt oder wieso wollte ich vorher nicht? Aber es gehört natürlich auch dazu, dass es auch mal nicht so toll sein kann oder dass man sich auf was freut oder denkt, das Training liegt mir und dann merkt man so nach einer halben Stunde, nee, heute ist der Wurm drin oder die Beine
doch
sind
doch nicht. ja, voll. Also ich hatte das jetzt hier auch tatsächlich so, weil wie du sagtest, ich bin auf Mallorca seit Donnerstag und was mir sehr aufgefallen ist, ist jetzt schon deutlich besser, das geht dann glücklicherweise doch sehr schnell, diese Anpassung, aber so dieses Thema Downhill-Laufen war auf jeden Fall am ersten Tag, boah, also ich bin sehr oft sehr langsam nur gewesen, weil ich schon gemerkt habe, ich bin es nicht gewohnt. Also ich muss erstmal wieder reinfinden ins Runterlaufen und das habe ich schon gemerkt und da war es hier und da. Also ich muss sagen, am ersten Tag hier war ich ein bisschen, wie sage ich denn, es war so ein kleiner Realitätscheck, dass da schon noch ein paar Downhill-Meter jetzt gemacht werden müssen, bevor sich das wieder ein bisschen besser anfühlt. Aber ja, auch das habe ich überstanden, würde ich sagen.
Ja. Ja, du hast jetzt ein paar Tage auf der Insel, ein bisschen auf Trails laufen.
Ja.
Wo in etwa bist du denn auf der Insel? Da in den Bergen oder mehr? Ja, wahrscheinlich in den Bergen, oder?
Ja, also wir waren jetzt die ersten 3 Tage unten an der Küste und jetzt sind wir ein bisschen mehr im Landesinneren, ein bisschen mehr in den Bergen drin. Leider ist das Wetter heute zumindest noch ein bisschen nass. Wir haben jetzt gerade diese Regenzeit ein wenig abgefangen, aber ab morgen wird es ein bisschen schöner. Und es ist schon cool. Also es ist einfach, und da kommt auch so ein bisschen diese Frage wieder rein. Es passt ganz gut, so dieses Thema Motivation ist ja auch so ein bisschen daran geknüpft, wenn man mal neue Orte wieder kennenlernt oder was Neues sieht oder keine Ahnung, so sich wieder eine Route bauen und so ein bisschen herausfinden und so. Und das ist dann schon wieder so ein bisschen diese Aufregung an unserem Job. Und da habe ich dann schon gemerkt, da macht es dann gleich wieder irgendwie anders, neue Spaß, weißt du? Wenn man irgendwo Neues ist und die Insel ein bisschen erkunden kann, so, das macht dann schon Spaß und das werde ich jetzt auch nach unserer Aufnahme direkt wieder machen und einen Long Run machen und so ein bisschen schauen, was hier so alles ist. Mal gucken, ja.
Ja, das klingt gut. Gerade so Routenplan, ich weiß nicht, ich habe Samstag, habe ich mir vorgenommen, da hatte ich vormittags 4 Stunden Dauerlauf und ich habe mir vorgenommen, ich laufe nur neue Abschnitt, also nur neue Streckenabschnitte, die ich sonst nicht gelaufen bin.
Daheim.
Das war schon eine Herausforderung, ja.
Okay.
Das war wirklich eine Herausforderung, aber das fand ich halt irgendwie cool vorher, mir da Gedanken drum zu machen. Und auch wenn ich währenddessen dann viel erkannt habe, also vieles waren einfach so Parallelwege oder ich kannte dann doch zum Beispiel ein Stück schon aus dem Innsbruck Alpine vor 2 oder 3 Jahren. Und trotzdem hat es echt auch ein bisschen so einen kleinen Zusatzmotivation, so einen kleinen Funken Zusatzmotivation geweckt, weil ich dachte, ach cool, jetzt mache ich was anderes, obwohl es natürlich eigentlich nichts anderes war.
Bist du dann aber auch so konsequent gewesen, dass wenn es ein Teil dann doch war, den du kanntest, dass du dann umgedreht bist? Oder bist du da dann...
Nee. Okay. Dafür war es zu genau berechnet, dass ich genau hinkomme mit der Zeit. Also es war nicht viel Spielraum.
Okay. Ja, aber das ist cool. Ich glaube, so ab und zu muss man sich so ein bisschen diese kleinen, wenn man eine Weile daheim trainiert oder so, so kleine, wie sage ich denn, Abwechslungshappen einbauen, damit es spannend bleibt. Ja, wie ist denn, ich habe noch eine Frage, die ist mir vorhin eingefallen, wo du gemeint hast, du gehst 2 Stunden auf den Stairmaster mit Gewichtsweste und dann noch Krafttraining. Macht ihr dann auch Beintraining noch im Krafttraining? Beziehungsweise was machst du davor und was machst du danach?
Eigentlich habe ich es nicht an einem Tag, nie.
Ach so,
das ist jetzt nur heute.
Ah, okay.
Weil ich gehe für den Stairmaster gehe ich schon ins Fitnessstudio, aber fürs Krafttraining nicht. Fürs Krafttraining gehe ich ja immer in die Base zum Personal Training, damit es auch immer bewacht und angeleitet ist. Und das ist für mich auch wichtig. Gerade letzte Woche nach dem Stairmaster, da hatte ich 18 Kilo auf und am Ende oder vielmehr am Nachmittag habe ich so leichte Rückenschmerzen gehabt. Und es hat sich dann auch bei meinem Dauerlauf am Freitag und am Samstag ein bisschen bemerkbar gemacht. Dann habe ich so viel gerollt und gemacht und alles probiert. Jetzt ist es wieder ganz weg, aber trotzdem ist da so ein bisschen dieser Restrespekt. Und ich meine, das ist das Gute am Krafttraining, dass mein Trainer da immer total drauf eingehen kann. Was tut weh? Wo habe ich gerade Probleme? Was war mein Training heute? Was war mein Training gestern? Was ist das Training morgen? Wie lange ist der nächste Wettkampf weg? Also das ist schon dadurch, dass ich ja wirklich in Person trainiere, ein großer Vorteil, dass ich nicht einfach irgendwelche Übungen mache, die ich mir vorgenommen habe und irgendeine Verletzung verschlimmere oder mir irgendeine Verletzung antrainiere. Deswegen mal schauen, es ist immer so ein bisschen ja eingehen auf, wie meine aktuelle Trainingssituation ist. Und wenn ich eh Schmerzen im unteren Rücken habe, dann machen wir nichts für den unteren Rücken an der Stelle oder halt gucken, dass wir irgendwie das lösen können durch andere Kraftübungen. Also es ist schon ein angenehmeres Krafttraining, würde ich sagen.
Okay, weil das finde ich schon, also 2 Stunden Stairmaster ist ja schon auch eine Weile, dann noch 18 Kilo auf dem Rücken oder das merkt man dann schon auf jeden Fall. Also wir haben jetzt hier so, keine Ahnung, 2 Stockwerke, so relativ steile Treppen. Und da habe ich vorhin schon gedacht, das ist wie ein Stairmaster. Das sind halt Gefühle, das ist eine halbe Minute. Spannend. Und hast du schon einen Plan, wann du nach Frankreich fahren wirst?
Ja, ich werde Ende dieser Woche nach Frankreich fahren, weil ich dann nochmal von dort aus zu einem Shooting muss, zu einem Kampagnen-Shooting. Und dann erst einen Tag vorm Rennen wieder zurück nach Frankreich komme. Das ist alles nicht so ideal, aber das ist halt leider, weil das Rennen nicht so in der Form geplant war, konnte ich das nicht mehr umändern. Und deswegen geht's am Freitag, geht's los nach Frankreich, genau.
Okay, aber ist ja dann eh ein guter Zufall, dass das Shooting auch in Frankreich ist, oder?
Nee, ist es nicht. Ich muss von da aus dann reisen.
Ach so, okay, verstehe.
Also es ist in Spanien, es ist jetzt nicht super, super weit weg, aber schon nochmal Reise.
Okay, na gut.
Ich finde, du bringst uns jetzt erstmal einen Laufsong auf die Playlist für die Motivation.
Der Laufsong der Woche.
Das ist das Passende zu dem Thema bisher.
Welch flüssige Überleitung. Wenn einem so die Worte ausgehen, dann kommen auf einmal diese Füllworte. So, okay, naja. Ja, ich habe einen Laufsong dabei, weil ich sage ja immer zu dir, wenn du irgendwo in Spanien unterwegs bist, Reggaeton ganz nach oben auf die Playlist. Deswegen musste ich das jetzt natürlich auch machen. Und zwar Borracho von Nicky Jam. Kennst du wahrscheinlich nicht, könnte ich mir vorstellen, nee. Weiß ich nicht. Ich habe ihn auf jeden Fall...
Sagt mir zumindest erstmal nichts.
Ja, ist ein richtig gutes Lied. Ist eher so ein bisschen, ist jetzt nicht so ein, weiß ich nicht, Party-Song, aber auf jeden Fall trotzdem schön beim Hören. Habe ich gestern auch ganz viel bei meinem Long Run gehört. Ja, deswegen kommt er heute von mir auf die Playlist. Ja.
Ja, es sagt mir erstmal nichts, aber Ich find's toll, wie du einfach jede Woche verlässlich diese Playlist füllst.
Ja. Ich glaube, letzte Woche oder wann auch immer das war, war das erste Mal, dass ich keinen Laufsong dabei hatte. Ich glaube, das war wirklich die erste Folge, seit wir diese Rubrik haben, dass ich das nicht gemacht habe. Glaube ich wirklich. Weiß ich aber nicht genau. Ja.
Werbung.
Kimi, wie du weißt, war ich bis jetzt viel unterwegs. Trainingslager, Shootings, Teamcamp und dazu viele, viele Stunden auf den Trails und in den Laufschuhen. Und ich muss sagen, bei all dem ist es echt wichtig, dass das Thema Erholung nicht zu kurz kommt und dass ich ein Recovery-Setup habe, auf das ich einfach gut vertrauen kann und das ich gut kenne.
Ja, gerade wenn man viel reist und nicht zu Hause ist, ist die Frage nach, was nehme ich mit, gar nicht so einfach. Und bei mir ist es ganz oft so, dass ich die Erholungstools ein bisschen zu kurz kommen lasse beim Packen. Trotzdem, auch ich habe meine Klassiker, die nicht fehlen dürfen.
Also das eine, was ich immer dabei habe und das jetzt wirklich schon jahrelang, ist das Recovery Pillow von Blackroll. Das ist auch in praktischer Reisegröße, also es passt überall rein und mit der Tragetasche weiß ich, dass es auch immer gut geschützt ist und vor allem hygienisch bleibt, egal wie ich reise.
Ja, das Kissen ist ein guter Punkt. Guter Schlaf ist gerade, wenn man viel unterwegs ist, gar nicht so einfach. Aber ich setze auch auf die Fasziagarn von Blackroll. Die ist klein und kompakt, nimmt nicht viel Platz im Koffer weg und ist mein Gamechanger in Sachen Erholung.
Die hat 4 praktische Massageaufsätze und 4 Massagestufen und damit ist sie wirklich vielseitig einsetzbar. Sie lockert Muskeln, Faszien und Verspannungen und trägt zu einer verbesserten Durchblutung bei. Dadurch erholt man sich einfach schneller und ich merke so richtig, wie dann die Beine am nächsten Tag wieder fit fürs Training sind, obwohl ich abends noch dachte, boah, wie soll ich morgen diesen Dauerlauf schaffen?
Ja, und das Beste ist, dass man die Erholung super in das eigene Programm integrieren kann. Sei es abends daheim, während die Lieblingsserie läuft oder unterwegs auf dem Hotelbalkon in der Sonne oder auch mal im Büro zwischen 2 Calls. Die Fasziagarn von Blackroll ist handlich, leicht und leise.
Das waren jetzt viele Infos auf einmal. Wenn ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen wollt und merkt, dass das vielleicht auch etwas für euch wäre, dann schaut doch einfach mal auf der Website vorbei unter www.blackroll.com.
Mit unserem Code Höhenmeter10, alles groß geschrieben und Ö, erhaltet ihr 10% auf eure Bestellung. Alle Infos findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Ida, hast du ein Training dabei? Ich weiß gerade gar nicht, was, welche Rubrik
ja.
Füllst du? Ja, okay.
Das Training der Woche.
Ja, ich habe ein Training dabei. Es passt auch ganz gut zum vorherigen Thema. Also es ist das vom Stairmaster. Und zwar, weil ich mich dieses Mal bei der Einheit mental so schwer getan habe. Mhm. Ich habe eigentlich nur 1 Kilo mehr gehabt oder 1,4 Kilo mehr als die Woche davor. Und es hat sich angefühlt für mich, als habe ich 20 Kilo mehr dabei.
Mhm.
Und es war so, also ich musste so verschiedene, ich muss immer eingehen. Das Gehen, das klingt so komisch. Also quasi einlaufen auf dem Stairmaster und dann habe ich so ein paar schnellere Minuten und dann kommen die Intervalle. Und da war es jetzt so, dass die Intervalllänge 60 Minuten war und ich konnte mir das im Kopf einfach nicht kleinteilen. Ich habe mich so schwer damit getan. Davor die Woche war es 2x45 Minuten und das konnte ich mir besser klein machen. Da habe ich dann so nach 10 Minuten auf die Uhr geguckt und mir gesagt, ah, jetzt ist schon nur noch eine halbe Stunde. Mhm. Aber dieses Mal bei den 60-Minuten-Intervallen konnte ich es mir nicht wirklich klein machen im Kopf. Ich habe einfach halt die ganze Zeit gedacht, oh Gott, es sind immer noch 50, oh Gott, es sind immer noch 45. Also es ist mir so, so schwer gefallen und ich habe total gemerkt, wie sich das auch aufs Training wieder gespiegelt hat, weil ich einfach erstmal eine Stufe langsamer war als die Woche davor. Obwohl der Unterschied ja echt nicht viel ist. Also eigentlich hätte ich genau die gleichen Stufen wieder erzielen müssen und habe das dann erst am Ende geschafft, weil ich vorher echt mental so ein bisschen diese Hürde hatte, boah, schaffe ich das sonst? Und ich finde halt auf dem Stairmaster und vor allem mit Gewicht habe ich auch nicht das Gefühl wie beim Laufen, dieses, oh, ich kann nicht mehr, meine Beine machen zu oder die Atmung wird schwer, sondern da habe ich immer das Gefühl, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht, alles tut weh. Ich habe das Gefühl, gleich falle ich einfach runter. So, also es ist irgendwie ein anderes Gefühl, als wenn ich beim Laufen nicht mehr kann. Und das kann ich, damit kann ich so viel schwerer umgehen. Ich merke das so richtig doll selber. Mhm. Und mir war schon bewusst, dass es eigentlich nur so eine mentale Hürde war währenddessen, dass ich jetzt nicht eine Stufe höher stellen kann. Aber ich habe mich da ein bisschen reingesteigert und deshalb wollte ich das diese Woche mitbringen.
Aber das verstehe ich, weil das ist ja wirklich, ich kenne das auch so ein bisschen vor allem vom Laufband. Ich hatte das jetzt 1-2 Mal daheim, dass ich halt quasi eine Vorgabe vom Gi hatte und da nicht ganz hingekommen bin und halt quasi schon gemerkt habe, nee, ich kann die Geschwindigkeit oder so jetzt gerade nicht machen, die er mir vorgibt. Ich muss ein bisschen kleiner anfangen. Und das ist auf jeden Fall nicht einfach, das zu machen. Also das ist so dieses sich eingestehen, heute läuft es vielleicht nicht so, wie man gedacht hat, dass es ist. Oder keine Ahnung, ich kann diese Stufe jetzt gerade nicht höher schalten. Das gehört auf jeden Fall dazu, aber das ist auf jeden Fall gar nicht so einfach zu akzeptieren oder dann auch mental irgendwie anzunehmen. Ich habe aber noch eine Frage, ich habe ein paar Fragen zu diesem Stairmaster-Training von dir. Wie genau, was heißt eingehen? Gehst du dann mit, also eingehen, einlaufen in dem Sinne meine ich damit, nicht eingehen im Sinne von einbrechen?
Ja. Trifft's aber beides.
Trifft's beides. Machst du das dann ohne Weste oder auch schon mit Weste?
Also drauf steht, dass ich das Eingehen ohne Weste machen soll, aber ich muss ehrlich sagen, ich kriege die Weste nicht alleine dann mehr über den Kopf, jetzt wo sie so schwer ist.
Ach krass, okay.
Deswegen mache ich es manchmal schon so, dass ich es auch zum Eingehen mit dazu nehme und dann nur beim Ausgehen am Ende die Weste endlich ablege. Und da bin ich so eklig, wirklich, das ist so schlimm, ich triefe so richtig und ich finde es so widerlich, aber hey, gehört dazu.
Aber das ist schön, dass du das sagst, weil das wäre jetzt die nächste Frage. Du meintest, du bist in einem Fitnessstudio. Wie genau machst du dann diesen ganzen, ich sag jetzt mal, Reinigungsprozess? Ist das ein Problem? Wie sieht das aus?
Also es sind keine Pfützen neben mir oder so, wie man das bei manch anderen sieht. So extrem schwitze ich dann auch nicht, aber ich schwitze für mich schon sehr extrem für meine Verhältnisse. Mhm. Also mein T-Shirt und meine Hose sind immer komplett durchgewichen, so dass ich dann beim Ausgehen so richtig kalt werde, weil halt alles so schwer und nass an mir ist. Mhm. Und danach mache ich einfach ganz normal sauber, so wie alle das machen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das Posting von der Martina, die den CCC gewonnen hat im Herbst. Die hat auch dabei eine Slide, wo sie auf dem Stairmaster ist. Und sie schwitzte auch so extrem. Und das habe ich mir auch ein paar Mal angeschaut und gedacht, wie hat sie das danach wohl sauber gemacht?
Ja,
also
genau.
Ich weiß also schon, wo deine Frage herkommt.
Ja, ich frage mich das tatsächlich, weil es ja gerade wirklich ein fast neuer Trend zu sein scheint. Und ich frage mich das schon manchmal, wie genau, also finden das auch die Fitnessstudio-Leute, wie genau macht man das dann? Weil auch der Macy zum Beispiel hat dann auch gemeint, dann muss man halt diese Weste ja auch irgendwie wieder in die Umkleide tragen oder wie auch immer man das macht. Und dann tropft die ja auch und so. Also das ist ja dann ein ganz schöner Rattenschwanz, der damit einhergeht. Deswegen hat es mich interessiert.
Ja, so tropfen tut sie bei mir nicht, aber sie ist schon trotzdem durchwichen. Vor allem oben, halt das, was so auf den Schultern, auf den Schlüsselbeinen aufliegt, ist richtig nass. Aber mein Problem ist vielmehr, ich lasse sie dann auch immer im Auto liegen die ganze Zeit. Ich schaffe es nicht, wenn ich dann zu Hause bin, sie aus dem Auto in die Wohnung zu transportieren, weil ich dann so vorstehe und denke, nee, also diese Energie habe ich jetzt nicht mehr.
Echt?
Und dann liegt sie so hinten im Auto drin und ja, das ist vielmehr mein Problem.
Okay. Ja. Sehr schön. Und merkst du diesen größeren oder den höheren Flüssigkeitsverlust? Wie gleichst du das aus?
Ehrlicherweise.
Echt? Okay. Nee.
Aber ich kann es mir nur so erklären, dass ich wahrscheinlich halt echt durch das nicht so salzige Schwitzen, also was ich ja durch diesen Test weiß, den ich da gemacht habe, das muss irgendwie damit zusammenhängen, dass ich das nicht so extrem merke. Ich habe das immer schon in Unterhaltungen mit anderen Athleten und Athletinnen gemerkt, wenn die gesagt haben, ja, man merkt dann so krass, wann man das Salz braucht. Und ich immer dachte, echt, also weiß ich nicht. Ich glaube, das liegt einfach ein bisschen daran, wie komisch ich schwitze oder wie wenig und wie wenig salzig. Also ich merke das echt nicht so doll. Ich merke auch nie irgendwie nach diesen Einheiten mein Gesäß. Ich merke aber, dass ich danach einfach insgesamt K.O. bin. Durch das Gewicht und alles bin ich danach einfach super müde und froh, wenn ich dann zu Hause ins Bett fallen kann. Das muss ich schon sagen.
Weil jetzt an so einem Tag wie heute auch mit Hitzetraining und Stairmaster, das ist ja dann quasi schon extrem viel Flüssigkeitsverlust. Auch da merkst du das nicht? Musst du da dann irgendwie irgendwas an deiner Verpflegung ändern oder so?
Doch, da merke ich schon, dass ich mehr trinke an den Tagen und trotzdem habe ich abends manchmal Kopfschmerzen, also gerade nach dem Hitzetraining. Beim Hitzetraining habe ich manchmal das Gefühl, dadurch, dass ich eben nicht so gut viel schwitze, dass so diese Hitze einfach in meinem Körper sich anstaut und in diesem Anzug und aber nicht so richtig rauskommt und ich, sobald ich fertig bin, einfach nur Kopfschmerzen habe. Und das nervt mich schon oft. Also es ist schon, das macht mir schon nicht viel Spaß. Um es runterzubrechen, diese beiden Einheiten, die da heute draufstehen. Meine Vorfreude befindet sich so nahe des Nullpunktes. Naja.
Sehr schön. Was kommt zuerst dran?
Also laut Trainingsplan ist eigentlich zuerst der Master dran, aber es ist halt mit dem Hin- und Herfahren ein bisschen schwierig, weil ich Krafttraining ja dann auch unten habe am Abend. Mal sehen, wie ich das gestalte, weil das muss ich schon sagen, im Hitzeanzug ins Fitnessstudio, das traue ich mir nicht. Diese Überwindung ist für mich noch zu hoch.
Echt? Aber ich glaube tatsächlich, also ich verstehe es total, aber ich glaube inzwischen irgendwie.
Inzwischen halten mich da eher alle für bekloppt.
Das glaube ich nicht, sondern ich glaube eher, weil das ja wirklich, du bist ja damit nicht allein. Ich glaube inzwischen denken sich die Leute ja noch so eine. Am einen Tag hat sie ihre Gewichtsweste an, am anderen Tag kommt sie halt mit ihrem weißen Anzug. Hast du dich ein bisschen gewöhnt an diesen weißen Dings da und deinen Hitzeanzug? Ist das ein bisschen besser geworden?
Ja, also es wird nie so werden, dass ich denke, cool. Aber bei mir in meinem Sportzimmer stört's mich ja nicht, da sieht mich ja keiner. Nur, ich weiß echt nicht, im Fitnessstudio. Oh, da würde ich mich schon sehr beobachtet fühlen. Und ich muss auch sagen, wenn ich da auf dem Stairmaster bin, da waren jetzt nie um mich rum auch wirklich Leute, die viel Stairmaster oder Laufband machen, sondern meistens welche, die so für 10 Minuten draufgehen. Mhm. Deswegen, die würden mich auf jeden Fall für verrückt erklären, da bin ich mir ziemlich sicher.
Mhm. Hast du denn schon überlegt, dir einen Stairmaster in dein Sportzimmer reinzubauen?
Ja, aber das ist höhentechnisch gar nicht so leicht. Also der braucht ja eine viel höhere Deckenhöhe und ist natürlich auch sehr schwer. Und dadurch, dass in dem Zimmer auch schon das Laufband steht, was auch sehr schwer ist, wäre das jetzt auch nicht so statisch, wahrscheinlich auch nicht so intelligent. Mal schauen. Also ich habe sogar schon davon geträumt diese Woche, Kimi. Ich habe davon geträumt, dass meine Mutter unbedingt den Stairmaster mit dem Urlaub nehmen wollte. Wir waren irgendwie an einem Strand und sie wollte immer auf diesen Stairmaster.
Oh Gott,
also,
Ida.
Es ist schon präsent in meinen Gedanken, aber es ist eigentlich nicht wirklich umsetzbar.
Ja, ich merke schon. Okay. Ich finde das tatsächlich sehr spannend. Also du machst da schon immer sehr interessante Kombinationen. Wird dieses Stairmaster-Training dann auch runtergefahren vor Ventu? Wahrscheinlich, oder? Weil das ist ja schon auch.
Ja, heute ist das Letzte. Also ich gehe mal stark davon aus. Ich meine, ab Freitag bin ich weg. Da werde ich nicht irgendwo in der Nähe von dem Shooting. Wie in meinem Traum. Nein,
so
das Stairmaster verfolgt mich.
Es gibt doch so kleine, kennst du die? So kleine Trittdinger. Ich weiß gar nicht, was genau das ist. Sowas könntest du ja einpacken. Und dann immer zwischen den einzelnen Shooting-Slots kurz auf dieses Ding springen. Das finde ich eigentlich auch mal
ganz cool.
Ja, ich
weiß nicht. Da würde sich wahrscheinlich echt jeder denken, was stimmt nicht mit ihr?
Nee.
Das wäre schon echt Next Level. Kimi, wir müssen jetzt in die Community-Fragen gehen, sonst denkt jeder, ich habe einen Dachschaden.
Nee, aber ich finde das einfach, also ich finde das tatsächlich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Deswegen auch ein paar Fragen mehr dazu. Na gut.
Die Community-Frage.
Und die erste heute kommt von Sebastian. Ein sehr aktuelles Thema, und zwar: Wie empfindet und beurteilt ihr den Hype um das Backyard-Ultra-Format? Es gibt ja durchaus kritische Stimmen bezüglich Schmerzmittelmissbrauch etc. Würde euch ein solches Event trotzdem reizen oder fehlen euch Abwechslung, Trail und Höhenmeter und so weiter, also zu viele Faktoren eures Sports?
Also erstmal, mein erster Gedanke war, als ich die Frage gelesen habe, ich glaube, Schmerzmittelmissbrauch liegt nicht nur beim Backyard Ultra. Ich glaube, das ist allgemein bei vielen Sportarten oder im Amateursportart und auch bei Läufen, bei Trail-Events, bei Volksläufen, glaube ich, dass das ja viel passiert. Deswegen, ich glaube nicht, dass das im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Backyard Ultra steht. Ich glaube, das kommt eher von diesem Interview mit Kim Gottwald. Aber ich glaube, wir sollten erstmal das Format kurz erklären. Und zwar läuft man jede Stunde 6,706 Kilometer. Man kann
ganz kurz,
sich
Ida,
aussuchen. Ja.
Ich bin Gott froh, dass wir mit dir anfangen. Das hätte ich schon mal gar nicht gemacht. Okay, sehr schön. Ja.
Und es liegt einem frei, also es ist immer die gleiche Runde. Die ist für alle die gleiche Runde. Und es liegt einem frei, wie schnell man die läuft. Wenn man sie super schnell läuft, hat man halt bis zum nächsten Beginn dieser Runde, in der nächsten Stunde, mehr Pause. Wenn man sie langsam läuft oder gerade so läuft, dass man fertig ist, wenn die nächste Runde losgeht, muss man halt direkt weiterlaufen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so am Ende diese Taktik, die dann entscheidend ist. Feststeht, man hat keine Pausen, die länger sind als jedes Mal nach diesen 6,7 Kilometern bis zum nächsten Beginn der neuen Runde in der nächsten Stunde. Das heißt, mit Schlafen und Essen ist das schon richtig schwierig. Und das finde ich auch eigentlich so ich finde das so super bewundernswert und interessant, weil ich glaube, das könnte ich gar nicht. Ich bin schon vielleicht einen Tag, vielleicht zwei Tage, aber diese wirklich Profis da drin, die machen das ja über 5-6 Tage, ohne wirklich zu schlafen, immer nur so 10 Minuten Powernaps, ohne wirklich zu essen, immer nur so leichte Nahrung, die halt einen dann beim Laufen nicht beeinträchtigt. Das finde ich schon echt extrem bewundernswert. Da sehe ich mich nicht. Also das sehe ich einfach nicht, dass das für mich machbar ist. Ich war dieses Jahr sogar zu diesem Last Soul Ultra eingeladen, der da von Kim Gottwald veranstaltet wird. Der ist aber immer in der Nähe vom UTMB, deswegen geht das auf keinen Fall. Aber es würde mich an sich schon reizen, mal auszuprobieren, wie sich das wirklich anfühlt. Ich stelle es mir sehr, sehr schrecklich und herausfordernd vor, muss ich sagen. Mhm. Aber was natürlich schon stimmt, was auch in der Frage stand, mir fehlt natürlich die Abwechslung und die Höhenmeter. Wobei ich auch sagen muss, wenn ich mir jetzt vorstelle, und es gibt bestimmt ein Backyard-Ultra, wo auch Höhenmeter mit drin sind, dann ist man ja nur noch länger unterwegs. Das heißt, die Pause ist noch kürzer. Mhm. Und dann sehe ich mich noch weniger, das Stunde um Stunde zu schaffen. Ich würde schon sagen, dass es mich reizen würde, aber es ist natürlich was ganz anderes als Trailrunning. Wie ist es bei dir?
Ganz kurz noch eine Frage dazu. Weil zum Beispiel warst du ja beim Crewing von der Katharina dabei, beim Tour de Jean. Und da war es ja wirklich auch so, dass man im Grunde genommen sich so ein bisschen selber in dem Fall überlegen muss, wann schläft man, also wie plant man die Pausen ein. Ich weiß gar nicht, wie genau die 300 Kilometer sind das, glaube ich, was sie gemacht hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder irgendwie sowas 330. Und glaubst du, so jemand wie jetzt eine Katharina, eine Courtney, wenn du die an den Start von dem Format stellen würdest, würden die da hervorstechen oder glaubst du, es ist wirklich eine komplett andere Art und Weise der Umsetzung von diesem ganzen Format?
Also Katharina würde ich auf jeden Fall in das Rennen schicken, weil sie hat, glaube ich, auch vorher das mit dem Schlafen trainiert. Ich meine, sie ist auch da ja in den 70 Stunden einmal nur, hat sie nur kurz geschlafen für eine halbe Stunde oder so. Also wirklich verrückt und sie hat auch echt immer gut essen können dafür, dass sie dann direkt weitergelaufen ist. Auch das war echt gut trainiert. Also ich glaube, sie wäre darin wirklich gut. Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass es sie wirklich gar nicht reizen würde, weil man da immer nur die gleiche Runde läuft. Aber ich denke schon, dass sie das sehr gut könnte. Und ich glaube auch, dass Trailrunner grundsätzlich mental wahrscheinlich dafür geeignet sind oder auch Ultraläufer im Allgemeinen. Aber ja, es ist natürlich eine andere Art zu laufen. Du läufst immer so die gleiche Runde auf einem Sportplatz oder irgendwo im Gelände bei Wind und Wetter jede Stunde neu. Du wirst von Stunde zu Stunde müder, wahrscheinlich hungriger. Du hast sicher auch mit Magenproblemen zu kämpfen. Mhm. Durch diese Pausen werden dir die Schmerzen bewusster, weil das muss man ja auch sagen. Wenn ich jetzt ein Ultra laufe und Schmerzen habe, dann spüre ich die ja besonders schlimm, wenn ich im Ziel sitze oder wenn ich in einer Verpflegungsstation zu lange brauche, weil ich irgendwie noch was auffüllen muss oder ja, mich nicht gut fühle und deswegen länger sitze. Je länger man da sitzt, desto mehr spürt man halt den Schmerz und die Erschöpfung und das spüren die ja jede Stunde. Also ich finde schon, dass das boah, echt, echt hart ist. Und ich habe auch, also jetzt gerade läuft, glaube ich, ja dieses Go One More, aber ich habe auch mal geschaut, was die Rekorde sind. Ich weiß nicht, wenn dich das interessiert.
Ja, ja. Deswegen habe ich gerade gemeint, das ist super, dass du das alles machst, weil ich habe diese ganzen Facts rund um dieses Event natürlich nicht dabei.
Also der aktuelle Weltrekord im Backyard Ultra bei den Männern liegt bei 119 Runden. Das sind knapp 800 Kilometer. Das ist schon verrückt. 119 Stunden am Stück laufen und also halt nur ganz kurz schlafen, Powernap-mäßig, ganz kurz essen. Bei den Frauen auch verrückt. Der ist aus dem Oktober 2025, 95 Runden. Das sind 636 Kilometer. Das ist eine Britin, die den hält. Und der deutsche Rekord liegt aktuell bei 100 Runden, also auch 670 Kilometer. Und der wurde bei der WM in Amerika im Herbst erzielt. Also es ist schon echt extrem lange, extrem viele Tage. Und ich finde halt vor allem dieses, was ich mir als große Hürde oder mental schwierig vorstelle, was man sich beim Start wahrscheinlich einfach nicht sagen darf. Wenn ich jetzt loslaufe bei einem 100-Meiler, weiß ich, naja, ich laufe, je nachdem wie viel Höhenmeter der hat oder wie laufbar der ist, aber zum Beispiel jetzt Istrien war ich unter 21,5 Stunden. Das war, Also als ich am Start stand, habe ich schon gedacht, okay, also es kann sein, dass ich jetzt 24 Stunden erstmal unterwegs bin. Mhm. Und das fand ich mental sehr herausfordernd. Also ich habe versucht, mir da nicht so viele Gedanken zu machen, mir das in kleine Häppchen zu unterteilen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich starte so ein Backyard Ultra und denke mir, ja, also ich werde das jetzt mindestens 5 Tage machen und Nächte. Das finde ich unfassbar.
Ja, irre. Ja, ist eine ganz andere. Ja, also ja, spannend. Ich, also erstmal diese Antwort mit den Schmerzmitteln, da bin ich komplett bei dir. Das war auch mitunter mein erster Gedanke, dass das jetzt per se nichts mit diesem Format zu tun hat, sondern dass das ja eigentlich gang und gäbe ist, so ein bisschen zu der Planung fast schon manchmal dazu gehört. Also bei mir ist es so ein bisschen zwiegespalten, die Antwort. Ich finde es, ich weiß gar nicht, wir haben uns vor ein paar Monaten oder so diese Doku angeschaut von Kim Gottwald, glaube ich, auf YouTube. Ich würde sagen, Kim Gottwald ist ja wahrscheinlich in Deutschland so der Name, der mit diesem Format am ehesten verbunden wird. Und ich war vorher so ein bisschen typisch Kimi, erstmal Anti. weil ich irgendwie, weiß ich nicht, dafür, dass ich mich sehr wenig mit diesem Format beschäftigt habe, muss man auch sagen, hatte ich irgendwie schon eine sehr starke Meinung dazu und die war tendenziell so ein bisschen negativ. Dann haben wir uns diese Doku angeguckt und ich muss sagen, ich war dann schon auch sehr mitgefangen, weil ich finde nicht nur diese sportliche Leistung sehr, sehr unvorstellbar. Ich finde auch diese ganze Organisation absolut irre. Du musst, also was sich in dieser ganzen Planung, da geht es ja nicht nur um Verpflegung, für wie viele Tage hat man Essen dabei, wie viel Klamotte muss man mitnehmen, weil irgendwie grundsätzlich diese ganzen Events, habe ich das Gefühl, im Regen stattfinden, aber mal unabhängig davon, musst du ja irgendwie dann immer überlegen, wie bleibe ich lang möglich trocken, wie scheue ich mir die Füße am wenigsten auf, welche Schuhe, für welches Profil, welche Dämpfung. Was auch immer, wo baue ich die Liege auf, damit ich immer 10 Minuten noch schlafen kann? Das ist ja ein absolut irrer Aufwand vorher, schon diese ganze Planung da zu berücksichtigen, das ganze Team, das fand ich auch Wahnsinn. Das, ich meine, man kann es ein bisschen vergleichen mit, wenn man in Ultra läuft so und dann seine ganzen Packerl packt und die ganzen Verpflegungsstationen, aber trotzdem ist es ja nochmal eine Dimension drüber. Das fand ich Wahnsinn und dann schon aber auch ab einem gewissen Punkt dieses mentale Game, also so dieses, man versucht möglichst die anderen nicht sehen zu lassen, wie man drauf ist. Man versucht nicht zu zeigen, dass man schon müde ist, um die anderen vielleicht wieder zu motivieren und so weiter und so fort. Also da kommt so viel rein, es ist weit mehr als nur dieses Laufen. Was mir an dem Format tatsächlich überhaupt nicht gefällt, ist eben zum einen, dass man immer dieselbe Runde läuft. Das ist tatsächlich was, also das, ich glaube, das kann auch irgendwie reizvoll sein auf eine Art. Aber ich muss sagen, das schreckt mich daran schon ab, diese Vorstellung, ich laufe Stunde um Stunde und um Stunde 6 gleiche Kilometer immer wieder. Ich muss auch sagen, dieses, was du auch angesprochen hast, immer wieder zu meiner Crew laufen, mich immer wieder hinsetzen und immer dann wieder dieser Moment des Aufstehens. Das würde mich wahnsinnig machen und zwar, glaube ich, schon echt relativ schnell. Ich meine, ich bin das ja auch noch gar nicht so richtig gewohnt. Also diese ganze Ultra-Erfahrung habe ich ja noch nicht mal. Aber wir, ja, diese Bilder von den, wenn du dich gerade hingelegt hast und dann zudeckst und dann hast du 60 Sekunden zum Beispiel nur Zeit, um kurz zu schlafen. Keine Ahnung. Und dieser Moment, wenn dir jemand die Decke wegnimmt und dann dieses, okay, es geht weiter. Das stelle ich mir wahnsinnig, wahnsinnig mental herausfordernd vor. Und das dann über Tage und Nächte hinweg ist, glaube ich, wahnsinnig anstrengend. Und was mich an dem Ganzen auch so ein bisschen stört, ist einfach das ganze Extreme. Und davon lebt dieses Format ja. Es ist ja wirklich so dieses Last Man Standing Prinzip. Das hat bestimmt auch irgendwo seinen Reiz. Ich muss sagen, ich finde es hier und da ein bisschen schwierig. Ich finde, der Kim, soweit ich das jetzt mal mitbekommen habe, kommuniziert das schon ganz gut. Der sagt schon, hey, das, was ich mache, ist nicht gesund, so nach dem Motto. Da hat er auch völlig recht. Aber nichtsdestotrotz, ich finde diese Entwicklung in vielen Sportarten, dass es immer extremer wird, immer noch mehr wird. Es ist einfach diesen eigenen Körper an seine Grenzen bringen, schinden bis zum geht nicht mehr. Das stört mich daran. Auf der anderen Seite werden das wahrscheinlich auch viele Leute über Trailrunning sagen. Aber ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen, meine Neugierde ist ein bisschen geweckt. Bis vor kurzem habe ich mich überhaupt nicht mit diesem Format auseinandergesetzt. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, ich könnte mir vorstellen, mich dahin zu stellen. Also ich glaube, für mich ist es eher nix. Da habe ich lieber diese Abwechslung. Ich muss auch sagen, was mich bei uns am Sport oder bei den meisten Sportarten, die mich interessieren, reizt, ist schon auch dieses, ich laufe los und ich bin erstmal mit mir alleine und unabhängig für eine gewisse Zeit lang, aber dieses, ich laufe immer nur eine kleine Runde und komme dann wieder zu meinem Team, das glaube ich wäre auch einfach kein Format für mich. Ich glaube, ich brauche schon so ein bisschen diese Unabhängigkeit erstmal und dieses, ich laufe mein Rennen. Ich würde sagen, Backyard Ultra ist ja wirklich ein Teamsport auf jeden Fall, was ja bei Ultralaufen ab einem gewissen Punkt auch der Fall ist. Also ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten.
Ich fühle den Punkt extrem. Trotzdem hast du ja beim Ultra oft diese Stunden, wo du wirklich stundenlang allein bist, weil niemanden siehst, nur auf dich gestellt bist. Und das fühle ich auch wirklich sehr, was du gerade gesagt hast. Ich mag das schon manchmal. Das kann auch hart sein, gerade wenn man einen Tief hat, aber das kann auch wirklich was ganz Cooles sein. Und ich glaube, dieses Extreme, ja, das hat Ultralaufen und Trailrunning auch. Bei mir ist es aber auch so, wenn ich merke in einem Ultra oder vor allem, wenn ich es danach merke, wenn ich so das Rennen für mich aufarbeite, dass ich ab einem gewissen Punkt zum Beispiel kognitiv ein bisschen Schwierigkeiten hatte oder dass, wie ich das mal in Innsbruck hatte, mit dem Blindfleck im Auge. Das sind ja immer Zeichen, dass der Körper wirklich am Limit ist. Und das ist nie so, dass ich dann denke, ach cool, jetzt wird's richtig hart, sondern das ist was ich halt absolut nicht mag und gern verhindern würde, weil man natürlich merkt, okay, das ist jetzt echt ein Warnsignal eigentlich vom Körper. Und bei so einem Backyard Ultra weißt du ja auf jeden Fall, dass sowas kommen muss. Und da muss ich auch zugeben, dass mich das nicht reizt. Aber so grundsätzlich, das mal ein paar Stunden zu probieren, vielleicht auch einen Tag und eine Nacht, das würde mich schon reizen, aber ich hätte auch da immer im Hintergrund, ich will mich nicht verletzen für meine Trail-Saison, ich will nicht das und das Risiko eingehen und ich glaube, das könnte ich nie ganz ablegen. Und das ist auch so ein bisschen, selbst wenn dieser Last Soul Ultra jetzt zum Beispiel einen Monat nach dem UTMB gewesen wäre, hätte ich ja nicht dafür gezielt trainiert, sondern ich hätte den halt einfach so das mal mitgenommen, aus der Saisonpause raus, mal geschaut, wie das geht. Ich hätte mich jetzt nicht explizit darauf vorbereitet und das macht ja auch einen großen Unterschied. Ich glaube, wenn man da, so wie sich das Leistungsniveau auch dort entwickelt hat, wirklich kompetitiv mitlaufen will, muss man sich da gezielt vorbereiten. Die machen auch Hitzetraining, die machen dieses Schlaftraining, die machen Verpflegungstraining. Dann, jetzt ist ja gerade dieses Go One More Format da. Ich glaube, das ist in den USA. Da habe ich nur gesehen, dass der Kim gesagt hat, er hat ein Team von 12 Leuten dieses Mal dabei. Also genau, was du vorher gesagt hast, so ein riesiges Team um sich rum, einen Physio, einen Content Creator, einen Manager, also halt einfach 12 Leute, die genauso viel versuchen, um dich rum alles perfekt zu machen, wahrscheinlich genauso wenig auch schlafen. Auch wenn sie zwischendurch jetzt nicht laufen, ist das für die schon auch sehr, sehr herausfordernd. Und ja, es ist spannend zu verfolgen, aber es hat für mich nicht den gleichen Reiz wie Trailrunning.
Ja, und auch das, was du jetzt gerade nochmal gesagt hast, das schlägt ja nochmal in diese Kerbe rein. Also wenn ich mir das nur vorstelle, dass ich quasi alle 6 Kilometer in dieses laute Umfeld wieder rein muss. Also und dann jeder an mir rumzerrt, dann wird mir das T-Shirt abgenommen, steckt mir jemand irgendwie irgendwas zu essen in den Mund, dann werden meine Socken ausgezogen, dann reden auch alle so auf einen ein, okay, nächste Runde und der sieht gut aus und die sieht gut aus und so. Das wäre viel zu viel Lärm. Also das ist ja genau das, was mich immer abschreckt an. Also ich bin dann froh, wenn ich aus dem Startbereich raus bin und wenn ich laufen kann und meine Ruhe habe. Und selbst die Verpflegungsstation, die ja wirklich schnell gehen bei meinen Rennen, ist mir manchmal so, boah, möglichst wenig reden und möglichst schnell wieder raus. Und ich glaube, das wäre für mich ein absoluter Stresspunkt, wenn dauernd irgendwelche Hände an mir dran sind und ich habe dauernd irgendwelche Töne im Ohr und dann kommt die Durchsage noch eine Minute an die Läufer und dann muss man sich da wieder hinstellen. Dann schauen sich alle an, okay, wie sieht jeder aus? Das ist ja absolut insane. Also das, ich weiß nicht, das ist irgendwie nicht meine Vorstellung von Laufen tatsächlich. Also das ist irgendwie, das Event hat seine Berechtigung und es ist schon auch krass, wie sich das entwickelt. Das hast du ja gerade auch gesagt, das wird irre kompetitiv und da steckt auf jeden Fall viel mehr drin, als dann halt nur in Anführungszeichen zu laufen. Aber für mich, glaube ich, ist es wirklich nichts. Also ich glaube, da werde ich nicht am Start stehen. Aber ja, mal sehen.
Ja, ich glaube, das Laufen tritt da ja wirklich dann in den Hintergrund. Das ist ja mehr die Art, sich dort dann vorzubewegen, weil du kannst gar nicht jede Stunde so schnell wie möglich diese Runde laufen, weil dann bist du wahrscheinlich auch super schnell fertig. Es geht ja schon darum, wahrscheinlich irgendein Pacing zu finden, wo du am wenigsten Energie verschwendest, am besten trotzdem vorankommst, um noch genug Zeit für Essen zu haben. Aber halt, also ich glaube, das ist viel, viel mehr taktisch, als dass es wirklich um schnelles Laufen geht.
Ja, aber das ist ein guter Punkt. Auch das finde ich, also das stört mich persönlich ein bisschen dran. Aber wahrscheinlich auch einfach, weil ich aus einer anderen Ecke komme. Also,
nein, total. Das ist ja gar nicht der Gedanke, von den wir jetzt als Leistungssportlerin im Laufen verfolgen. Wir laufen so schnell es geht, ab dem Startschuss bis ins Ziel.
Ja.
Und diese Pausen, die sind, oder die Verpflegungsstationen, die sind notwendig, um aufzufüllen, aber du versuchst so wenig Zeit wie möglich zu verlieren. Du denkst, wir verschwenden keinen Gedanken daran, oh, jetzt müssten wir schlafen. Also das sind ja Sachen, die sind so weit weg von unserem Sport. Und ich glaube, das würde uns da immer fehlen.
Ja, nicht mal nur, ich müsste jetzt schlafen, sondern auch so ein bisschen, ich darf jetzt quasi nur wandern, weil alles andere oder ganz, ganz langsam joggen, weil alles andere ist zu schnell. Also dieses ständige Bremsen von sich selbst und so, das ist auch nicht so meine, also das würde mich alles daran komplett stören, glaube ich. Und deswegen ist das, glaube ich, kein Format für mich. Das ist, glaube ich, aber ja.
Genau. Aber es ist einfach eine andere Sportart, würde ich sogar sagen. Ja.
Ja, also es ist auch dieses ganze, wann zieht man einen Straßenlaufschuh an, wann zieht man einen Trailrunning-Schuh an, wann ist der Boden schon so aufgeweicht, dass man dann eine gewisse Sohle braucht und so, das ist alles irre. Also du musst ja wirklich jede potenzielle Möglichkeit, die passieren kann, mit einkalkulieren. Und das stelle ich mir wahnsinnig, also schon im Vorhinein, bevor überhaupt der ganze Spaß anfängt, muss ja schon so viel passiert sein. Also deswegen will ich das auch gar nicht kleinreden. Also wie gesagt, ich hatte, bevor ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe, keine Ahnung, was da alles passiert. Deswegen bin ich jetzt schon ein bisschen drin, aber nur als hier und da Zuschauerin, würde ich sagen, und nicht mehr und nicht weniger.
Ja. Ja, also ich muss auch zugeben, wie du das gesagt hast, ich habe am Anfang mich einfach nicht so mit dem Thema beschäftigt. Ich habe schon ein paar Mal diese Frage bekommen, auch in Österreich gibt es ja so Backyard-Ultra-Meisterschaften, wieso man da nicht mitläuft. Und es gibt ja auch ein paar Trailrunnerinnen, die ab und an mal so ein Backyard-Ultra laufen. Ich war immer so total abgeneigt und habe gesagt, nee, damit beschäftige ich mich nicht, das ist gar nichts für mich, das liegt so fern. Und dann habe ich mich halt auch ein bisschen mit damit beschäftigt und da habe ich dann gedacht, es hat schon einen anderen Reiz, es ist schon auch eine Leistung, es ist einfach was anderes und ich verfolge das gerne, ich gucke auch jetzt immer mal rein, aber ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass das mein Sport sein könnte. Mhm. Das ist einfach so, glaube ich, das Grundlegende.
Ich habe eine Frage. Würdest du eher bei einem Backyard Ultra starten oder bei High Rocks?
Auf jeden Fall Backyard Ultra.
Echt?
Auf
nee, ich nicht.
Ja, doch. Echt?
Nee, ich würde eher High Rocks machen. Auf jeden Fall. Doch.
Aber ich wäre bei High Rocks auch, ich würde so klicklich versagen. Das wäre wirklich gar nicht meins. Und nee, ich glaube, das würde mir auch keinen Spaß machen. Also da bin ich 100% Backyard Ultra. In dem Vergleich.
Ja, so, jetzt wird nur dieser Satz aus dem Podcast rausgeschnitten. Ida Hegemann, 100% Backyard Ultra, ja.
Ja, naja. Wie gesagt, du, wer weiß, vielleicht musst du mich da mal crewen, wenn ich das mal in der Saisonpause probiere und ich komme dann zum High-Rocks-Event von dir.
Ja, genau. Ja, aber das wäre doch mal ganz spannend. Das würde ich auf jeden Fall machen. Weil ich glaube tatsächlich, ich habe mir das manchmal gedacht, wenn ich mir das angeguckt habe, das ist wirklich gar nicht so einfach, da dann auch die richtigen Worte zu finden für deinen Läufer oder deine Läuferin. Also ich meine, das ist beim Verpflegen, bei Ultras und so auch nicht einfach. Aber da musst du ja wirklich irgendwie die Worte finden. Also ich weiß nicht, wie ich da reagieren würde, wenn mir dann irgendwer erklärt, ja, also du schaust noch richtig gut aus.
Nach fünf denkst, Tagen ja, wach.
Ja. Nach fünf Tagen im Regen, richtig aufgequollen, geschwollen. Boah, also keine Ahnung. Naja, gut. Aber spannende Frage auf jeden Fall.
Als zweite Frage haben wir ein bisschen was Leichteres. Die Frage kommt von Conny und die lautet, Schmeißt ihr eure Laufrucksäcke ganz normal in die Waschmaschine?
Das ist wirklich ein geiler Kontrast zwischen diesen zwei Fragen. Also normalerweise, wenn ich mit Laufrucksack trainiere, schmeiße ich den auf keinen Fall nach jedem Lauf direkt in die Waschmaschine. Wenn der einfach nur so ein bisschen angeschwitzt ist oder keine Ahnung, dann hänge ich den halt irgendwie raus und lüfte den durch und nehme den wieder her. Wenn ich jetzt im Wettkampf bin und es ist irgendwie, keine Ahnung, da sind ja dann leere Gelpackungen drin oder es regnet mal, keine Ahnung, das Ding ist dreckig, nass, eklig, dann wasche ich den schon und dann packe ich ihn auch in die Waschmaschine und dann wasche ich ihn bei 30 Grad. Das wäre meine Antwort darauf.
Ja, ich glaube, ich wasche auch nach jedem Wettkampf. Ich finde auch, dass man halt, ich weiß nicht, ob das früher bei den kürzeren Sachen bei mir auch schon so war, aber bei den Ultras ist es auf jeden Fall so. Danach habe ich einfach so einen Eigengeruch von diesen ganzen Gels und Verpflegungszeug und mal schwitzen, mal kalt. Also danach, man riecht das Rennen und das, egal ob dann Gel ausläuft oder nicht, dieser Rucksack muss gewaschen werden. Den wasche ich auch mit 30 Grad, aber nach den Trainings oder während einem normalen Trainingsblock wasche ich meinen Rucksack nie. Nie. Aber ich meine, er stinkt auch eigentlich nie, muss ich auch dazu sagen. Und ich habe mehrere Rucksäcke. Wie viel Rucksäcke würdest du sagen, hast du so im Umlauf gerade?
Zwei, würde ich sagen.
Okay. Ja. Und die haben verschiedene Größen oder sind genau gleich? Nee.
Die sind gleich. Ich habe zwei 5-Liter-Rucksäcke, würde ich sagen. Einen Wettkampfrucksack, einen Trainingsrucksack und einen Gürtel. So ist meine aktuelle Aufstellung. Ich habe aber immer, also jetzt auch hier auf Mallorca zum Beispiel, ich habe immer ein Backup dabei, falls irgendwas ist. Aber wenn ich den nicht benutze, packe ich den dann quasi wieder weg und benutze ihn nicht. Aber ich habe immer so wenig Rucksäcke wie möglich im Gebrauch. Also eigentlich immer zwei, ja.
Ja, wenn ich ins Trainingslager fahre, nehme ich auch immer nur zwei mit, einen 5-Liter und einen 10-Liter. Aber für den Wettkampf nehme ich auch immer den gleichen Rucksack. Also den wechsle ich natürlich auch jedes Jahr oder alle zwei Jahre aus. Einfach weil natürlich auch andere Farben oder Modelle getragen werden müssen. Also ich würde sagen, ich habe seit Anfang des Jahres so ungefähr 3 Trail-Rucksäcke im Training und bei den Trainingslagern genutzt und werde jetzt halt einen davon dann auch im Wettkampf nutzen und den werde ich dann nach dem Rennen waschen und alle anderen weiter so benutzen, auch wenn es eklig klingt.
Ja, also ich verstehe, woher die Frage kommt, weil ich frage mich das schon auch manchmal, ab wann wird's eklig und bis wann ist es irgendwie auch nachvollziehbar, das Ding nicht zu waschen, weil wenn der halt wirklich einfach nur so ein bisschen, weiß ich nicht, angeschwitzt ist, dann reicht es einfach, den zu lüften, meiner Meinung nach. Also ich wasche auch nicht jede Laufklamotte nach einmal tragen. Wenn es mir dann irgendwann entgegenmockt, dann ist so der Moment gekommen, wo ich mir denke, okay, jetzt wird's Zeit. Und bei einem Rucksack ist es eher so, wenn der so richtig schon starr ist. Kennst du das? Wenn der so verkrustet ist und keine Ahnung, dann denke ich mir irgendwann so, okay.
Das jetzt klingt wirklich eklig.
Ja, das.
Nee, also ich meine, vielleicht ist es da ganz gut, dass meine Rucksäcke eigentlich weiß sind, weil natürlich sieht man schon, wenn die so Flecken kriegen und dann spüle ich die kurz durch, aber es ist jetzt echt nicht so, dass die stinken und richtig in ein Waschprogramm müssen. Das ist nur nach dem Rennen so.
Ja.
Außer wenn halt wirklich was passiert, irgendwie, dass man hinfällt und voll die lange Seite durch den Matsch zieht oder halt irgendwie Gels platzen oder eine Cola ausläuft, dann ist es natürlich was anderes. Aber wenn ich jetzt so normale Trainingsläufe mache, dann passiert da jetzt nicht so viel, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ja, aber deswegen kann ich die Frage auch verstehen. Also das ist gar nicht so einfach, aber ja, also auf jeden Fall.
Und ich habe auch jedes Mal Angst, dass danach irgendwas kaputt ist. Also ich kann das gut verstehen, dass irgendwie ein Reißverschluss nicht mehr geht oder irgendwie ein Clipper kaputt ist oder eine Schlaufe reißt. Also ich schaue schon, dass ich das immer möglichst schonend mache.
Das ist ein guter Punkt, weil das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber diese Frage stelle ich mir gar nicht so sehr, weil ich mir halt denke, ja, weißt du, ich hätte im Grunde ein Backup und deswegen ist die Frage nochmal nachvollziehbarer, weil wenn man sich das Ding natürlich teuer kauft, dann fragt man sich halt schon, naja, also ich will den jetzt halt so lange wie möglich haben, wasche ich den jetzt wirklich und riskiere, dass irgendein Reißverschluss nicht mehr aufgeht oder sowas, das kann ich schon gut verstehen. Deswegen so lange warten, bis er verkrustet ist und dann waschen.
Ja, mein Problem ist eher, dass die Langlebigkeit so gut ist. Ich kann mich nicht von Rucksäcken trennen. Also ich habe Trail-Rucksäcke. Ich habe sowohl noch die Salomon-Trail-Rucksäcke von vorher unten im Keller. Und ich bin ja echt schon ewig bei North Face, als auch alle Rucksäcke, die ich bekommen habe, seit ich bei North Face bin, weil mir noch nie irgendwie einer kaputt gegangen ist oder so. Und es ist eher so, dass ich immer denke, oh, es sind so viele Rucksäcke und die benutze ich eh nicht mehr. Die Modelle von vor 3 Jahren, für was? Die sind so viel schlechter als jetzt die heutigen. Aber ich will sie nicht wegtun. Und dann, man verschenkt sie vielleicht mal, aber es ist trotzdem ein, eher das Problem, dass ich denke, ja, okay, wofür hebe ich den eigentlich auf?
Ja, das verstehe ich auch. Geht mir auch oft so, ja. Ja.
Na gut, dann haben wir doch eine lange und eine kurze Frage heute gehabt.
Ja, also der Kontrast war wirklich sehr schön, ja.
Kimi, wie lange bist du jetzt noch auf Mallorca?
Bis Donnerstag, also jetzt noch, also 3,5 Tage.
Ein paar Tage.
ja, einfach jetzt noch ein bisschen, also ja, jetzt geht's wirklich so einfach ein bisschen drum, Kilometer sammeln, Downhill, Uphill, einfach so ein bisschen reinbringen für La Palma, dass das einfach ein bisschen, also für den Transvulkanier, dass da noch ein bisschen was passiert. Genau, also dann war ich eine Woche insgesamt da.
Ja, ja, sehr gut. Also kommst du zurück, wann es für mich losgeht?
Richtig, so ist es.
Ja. Und dann ist es auch echt gar nicht mehr lange, bis wir uns in Innsbruck sehen.
Ja, richtig schön, bis wir uns alle in Innsbruck sehen. Ja.
Ja, wie gesagt, schaut nochmal, also nochmal der Hinweis, schaut, ob ihr in unseren Stories oder bei Instagram was seht für ein Restkontingent, wenn ihr jetzt keine Karten bekommen habt. Und wenn nicht, wir versuchen natürlich die Folge hochzuladen danach, aber wir können es einfach nicht versprechen, weil es schon ein bisschen drauf ankommt, wie gut die Audioqualität ist.
Mhm.
Wie gut können wir uns zusammenreißen, immer ins Mikro zu reden. Das, ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, die man schnell vergisst, wenn man nervös ist und am Interagieren ist mit einer Gruppe von Leuten, die um einen rumsitzt, dass man da nicht dran denkt, ah, ich muss so dicht ins Mikro reden, damit es auf der Audiospur ist.
Mm. Oh Gott, ja.
Mal schauen.
Ja, das wird schon.
Ja. Das wird schon. Na gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau, so machen wir es. Gute Anreise nach Frankreich. Und
danke.
Ja, bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao.